Hallo und herzlich willkommen zu den Dachbodengesprächen. Wir sind hier auf meinem schönen Dachboden. Ich bin Saskia.
Und ich bin Sandra. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
Ja, total. Guten Tag. Episode 2. Was ist dieses ADHS eigentlich?
Ja, genau. Was ist denn das eigentlich?
Eine gute Frage.
Wir können es ja mal, pass auf, du sagst das richtig, als Fachfrau, ich sag, so wie ich das meine.
Okay.
Also für mich ist das, ADHS, das habe ich letztens gesagt, 173 Radiosender, die gleichzeitig in meinem Kopf spielen. Und alle sind unterschiedlich und alle dudeln 24 Stunden vor sich her.
Mhm.
Das ist das für mich.
Mhm.
Das hat jetzt nichts mit Symptomen zu tun, aber wenn mich einer fragt, was ist denn das oder wie ist denn das eigentlich, dann sage ich das neuerdings, weil ich das ganz passend finde mit den Radiosendern, weil es ja ganz viele unterschiedliche Radiosender gibt.
Also es ist im Kopf immer laut.
Immer ist es laut, immer ist irgendwas los. Mhm. Meine Tochter sagt immer, sie hat Kirmes im Kopf.
Mhm.
Letztens habe ich noch gedacht, genau, das ist Kirmes. Kirmes, wie auf der Kirmes. Wie genau? Die Gedanken sitzen alle auf einem Kettenkarussell und ich stehe davor und versuche immer einen Gedanken auf diesem Karussell zu greifen, aber dann ist das Karussell schon wieder weitergefahren und daneben ist ja schon wieder der nächste Gedanke, der in seinem Karussell sitzt und der fährt aber auch einfach wieder an mir vorbei. So, ich finde, das beschreibt es ganz gut.
Ja.
Ich habe die Kevelarer Kirmes in meinem Kopf. Oh, jetzt habe ich gesagt, wo sie sind. Egal, nein. Ist nicht schlimm. Glaube ich.
Nee.
So, ja. Nee, du musst jetzt erst sagen, wie es für dich ist, aus dem Bauch heraus. Und dann erzählst du mal, was sagt denn die Psychotherapeutin?
Aus dem Bauch heraus ist es, ich könnte das gar nicht so in Bilder fassen, ehrlich gesagt. Aus dem Bauch heraus ist es bei mir einfach so dieses Gefühl, bestimmte Dinge nicht zu können. Ich kann nicht... Sandra hat gerade das Handy, den Timer angeschaltet und ich war gerade kurz abgelenkt. Das ist zum Beispiel eine Sache, wenn dann irgendwas passiert, wo ich dann, ein Vogel,
ach, der schön.
Ich erzähle irgendwas, ich will etwas erzählen über meine Pflanzen draußen und dann sehe ich irgendwie, dass der Zaun komisch aussieht und dann springe ich auch in dem direkt, oh, der Zaun ist aber jetzt irgendwie komisch. Ja, merkwürdig. Aber dafür ist ja hier vorne das Eisenkraut schön. Ja, aber ich habe ja doch gerade was über den Busch erzählt. So, also ist ein bisschen das, glaube ich, was du mit dem Kettenkarussell oder mit dem Karussell meintest. So, hi, Gedanke.
Ach, da ist der Nächste. Genau. Ach, da ist er. Ah, nee, jetzt ist er vorbei.
Das ist etwas, was ich ganz, ganz stark merke bei mir. Was ich aber bei mir auch stark merke, ist so, die innere Ungeduld, wenn ich nicht an der Reihe bin, zu warten, dass ich an der Reihe bin, das merke ich auch im Beruflichen sehr stark. Mhm. Also solche Sachen auch, dass ich so auf heißen Kohlen sitze, wann bin ich dran, ich muss das jetzt noch loswerden. Mhm. Aber einfach, weil ich so eine Dringlichkeit in mir dann habe und das Gefühl habe, so, das muss jetzt aber noch besprochen werden, damit ich das innerlich abschließen kann.
Genau, und sonst ist es ja eventuell auch schon weg.
Sonst ist es entweder weg, oder ich muss es halt dann ganz viele Tage festhalten,
ja,
bis dann der nächste, das nächste Team ist und ich das dann loswerden kann. Und das ist dann, ich antizipiere das nicht bewusst, aber unbewusst läuft dann schon sowas ab wie, oh nein, wenn ich das jetzt nicht besprechen kann, dann muss ich mir das bis Donnerstag merken, dann muss ich das wieder auf die Liste eintragen.
Ja.
Was ist, wenn ich vergesse, das auf die Liste einzutragen, dann muss ich vielleicht, und wenn ich dann am Donnerstag nicht drankomme, was ist dann? Das sind tatsächlich Sachen, die laufen gar nicht so vordergründig bewusst ab, aber das ist das mit deinen Radiosendern. Das läuft die ganze Zeit parallel. So, und das heißt, im Kopf ist einfach ein einziges Tohuwabohu.
Genau. Und jetzt kann man zwar sagen, okay, das hat jeder mal.
Ja.
Aber es ist einfach Fakt, dass es immer so ist.
Immer.
Und dass wir das aber auch gar nicht anders kennen und immer gedacht haben, also zumindest ging es mir so, vor der Diagnose habe ich immer gedacht, das ist normal. Ich bin nur zu dumm, damit zurechtzukommen. Und alle anderen kriegen es geregelt.
Ja.
Nur ich nicht.
Ja.
Mein Mann hat immer sehr gerne zu mir gesagt, mein Gott, Sandra, jetzt fokussier dich doch mal. Da hätte ich den für töten können. Habe ich nicht gemacht. Aber ich habe immer nicht verstanden, wie das geht. Wie kann man sich denn überhaupt fokussieren? Habe ich nicht gerafft. Raff ich immer noch nicht, davon mal abgesehen, aber Jetzt verstehe ich erstmal, wieso er das kann und wieso ich es nicht kann.
Ja, wobei mit dem Fokus würde ich bei mir sagen, also man muss ja da unterscheiden, so der Fokus auf Dinge, die ich im Alltag tun muss, die nicht so spannend sind.
Wo das Wörtchen muss hinter
sind. Genau. Und Dinge, auf die ich Lust habe, die ich cool finde, da kann ich auch in Hyperfokus
kommen. Ja, genau. Ja.
Und das ist dann ja auch ein Fokus. Mhm. Und ich bin dann voll in meinem Film und kriege dann links und rechts nichts mit. Mhm. Und bin da total drin und merke überhaupt nicht mehr, wie es mir geht.
Mhm. Ja.
So. Was auch durchaus Hyperfokus hat Vor- und Nachteile, aber das kann durchaus auch negative Konsequenzen haben, Nachteile haben. Genau.
Habe ich gerade, sehe ich gerade noch gar nicht aufgeschrieben. Habe ich den Hyperfokus
da? Nee, stehen? Der Hyperfokus steht da nicht.
Nee, dann müsste ich aber das nochmal aufschreiben. Aber ist auch nicht. Also nur zur Erklärung, wir haben hier eine Liste hängen mit den einzelnen Symptomen, die ja sehr umfangreich sind. Nicht bei allem ist es so oder nicht bei allen ADHSlern ist es so. Manche haben vielleicht auch noch Sachen, die jetzt hier nicht draufstehen, weil ich sehe gerade, ich habe den Hyperfokus vergessen, aber es ist ein ganz, ganz großes Symptom. Da können wir gleich, also wir sprechen gleich nochmal über die einzelnen Symptome. Was ist denn jetzt aus der, ich sag mal, aus dem wissenschaftlichen Bereich? Weil es ist ja, es ist eine biologische Geschichte.
Vielleicht fangen wir erstmal an. ADHS bedeutet ja erstmal, ne, Aufmerksamkeit, Defizitsyndrom oder dann das H noch dazwischen, Hyperaktivität. Ne?
Ja.
So. Das trifft es eigentlich gar nicht so richtig, ne? Weil das ist sehr fehlgeleitet, diesen Begriff. Diese Begrifflichkeit gibt es ja einfach auch schon sehr lange, wo einfach auch der wissenschaftliche, therapeutische Fokus vor 20, 25 Jahren tatsächlich einfach noch ein ganz anderer war.
Ja.
Heute ist es eher so, dass wir es unter dem Begriff Neurodivergenz fassen würden. Das heißt, das Gehirn funktioniert auf eine andere Art und Weise als bei neurotypischen Menschen.
Ja.
Was funktioniert jetzt anders im Gehirn? Das sind so unterschiedliche Prozesse, die da anders ablaufen. Ganz, ganz zentral ist aber der sogenannte präfrontale Kortex. Das ist sozusagen unsere...
Wenn du sowas sagst.
Das ist eine Struktur im Gehirn. Präfrontal heißt, ne? Frontal heißt vorne, also das ist so quasi hinter der Stirn. Das ist ein Teil vom Gehirn, der für übergeordnete Funktionen zuständig ist, also Steuerung von Verhalten, Prozessen, Planung und so weiter. Der ist
kaputt.
Ja, der ist nicht kaputt, aber der funktioniert halt anders.
Ja.
Ne? Der braucht eine andere Art von Stimulation, eine andere Art von Reiz als bei normalen Menschen. Und ein bestimmter Transmitter, also Botenstoff, der da eine zentrale Rolle spielt, ist das sogenannte Dopamin. Dopamin ist ein Botenstoff, der auch so mit Verstärkung und Gutfühlen in Verbindung gebracht wird. Da gibt's ganze Poetry-Slammer-Sachen über Dopamin.
Aha,
ja, also okay. Dopamin hat mal sehr getrendet.
Ach so,
ja. Und Dopamin ist bei ADHSlern sozusagen unterrepräsentiert.
Mhm.
Das heißt, die Verfügbarkeit für diesen Botenstoff ist niedriger.
Ja.
So. Und dadurch ist die Stimulation schwieriger, weil normalerweise würde halt eine adäquate Menge an Dopamin ausgeschüttet werden. Und Dopamin ist dann sozusagen zwischen einer Nervenzelle und der anderen Nervenzelle dafür zuständig, dass die eine Nervenzelle der anderen sagt, ha, wir haben hier etwas, was zu tun ist. Und dann dockt das an der anderen Nervenzelle an und dann sagt die, ah, okay, wir machen dann weiter.
Okay.
So. Wenn dann aber kein Dopamin da ist,
ja. Stehen die Nervenzellen da.
Ja.
Und gucken sich an und
ne? So. Die hängen dann da so ein bisschen rum und sagen so, naja. Und da muss dann schon entweder ein ganz, ganz ein passender Stimulus kommen.
Ja, ja.
Das dann da.
Ist bei mir Koffein.
Kann aber auch sowas sein wie eine extreme Dringlichkeit von etwas.
Mhm.
So, okay, der Gerichtsvollzieher steht vor meiner Tür, das ist scheiße. Ne? oder eben ja, man kann es halt auch medikamentös. Es gibt aber auch verschiedene Ernährungsansätze, Supplements, die da eine positive Rolle spielen können. Allerdings finde ich da so insgesamt immer die Datenlage ist da durchaus vorhanden, aber ist dünn. So. Aber das ist genau das, wo zum Beispiel die Medikation mit Stimulantien, also mit Medikinet Adult, Ritalin oder auch Elvanse ansetzt, dass eben die Dopaminverfügbarkeit sozusagen, das Dopamin erhöht wird.
Ja.
So, und insofern funktionieren die sehr probat gut bei ADHS, zumindest was diese Problematik, also diese übergeordneten planerischen Funktionen. Es gibt dann aber auch noch daraus folgende Konsequenzen, dass Menschen mit ADHS so etwas entwickeln, also eine andere Emotionsverarbeitung haben, schlechter die Emotionen verarbeiten. Das findet zwar an einer anderen Stelle statt, aber die machen natürlich auch im Laufe ihres Lebens viele negative Erfahrungen.
Ja.
Ja, also viel, viel mehr negative Erfahrungen als andere Kinder zum Beispiel. Ne? Und dadurch wird natürlich auch die Wahrnehmung von sich selber ganz stark geformt. Das heißt, wir haben sozusagen am Anfang diese Neurodivergenz, die zu einem anderen Verhalten führt.
Ja.
Und aus diesem anderen Verhalten resultierend hat man als ADHS-Mensch andere, also nimmt die Umwelt einen anders wahr und reagiert auch anders auf solche Kinder. Ja. Und jetzt, Mann, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Wieso hast du das denn schon wieder vergessen? Wie, wo ist das denn jetzt? Ja. Warum machst du das? Ne? Ja. Also solche Kinder sind dann irritierbarer. Solche Kinder sind nicht so fokussiert. Solche Kinder vergessen laufend Sachen. Dann sind Sachen wieder verloren.
Ja. Dann unterbrechen andere.
Unterbrechen andere. Dann sind die nicht so
selbstorganisiert.
Ja, aber nicht nur diese ganzen Sachen. Auch so im Kontakt. Ne? Dann gibt es Lehrer, die die einfach nicht angenehm finden.
Ja.
Oder die, die zu expressiv finden, zum Beispiel, oder zu viel Energie in den Raum bringen, ne? Also sprich eine Unruhe verbreiten in der Klasse oder ähnliches. Ja, dann kriegt man halt ständig eins drüber. So, und viel mehr, und da gibt es wirklich viele Studien zu, dass man als ADHS-Mensch schon in der Kindheit einfach viel mehr negatives Feedback einstecken musste, als jetzt neurotypische Kinder.
Also man kennt ja die sogenannten Zappel-Philipp-Kinder, das ist ja die Sichtweise, die, wie du gerade angesprochen hast, vor 20, 25 Jahren hatte. Es ist ein Zappel-Philipp-Kind und es sind ja auch immer nur die Jungs. Denn was ich ganz erstaunlich finde, ist, dass es ja bei Mädchen oftmals in eine ganz andere Richtung geht. Also Mädchen sind sehr oft dann in sich gekehrt, wo ich jetzt gar nicht so einschätzen könnte, ist es jetzt einfach so, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich so bin, ein bisschen lauter, ein bisschen hebeliger, dass ich dann quasi, ich sag's jetzt mal auf gut Deutsch, einen draufkriege und darum werde ich in sich, ich nehme mich zurück, ich bin mit mir selbst beschäftigt und dann war das halt immer, naja, ist halt ein Mädchen, die sind halt ruhiger und die die fallen nicht so auf und also das sind so Sachen, wo ich jetzt gerade nicht weiß, ist es eine Mischung aus Dopaminmangel und Erfahrungen, die man dann vielleicht schon relativ früh macht? Oder ist es tatsächlich so, dass es bei Mädchen generell oftmals anders ist? Also wir beide sind ja auch unterschiedlich, obwohl wir quasi beide das Gleiche haben, aber es ist bei dir noch anders. Du bist mehr, du hast mehr Haar in dir. Ich habe nicht so viel Haar in mir. Also
die genau, also
Superaktivität.
Das ADS, das würde sich bei Mädchen natürlich oder auch bei Jungs anders auswirken als das mit dem Haar. Aber
dem
ich
Haar,
bin völlig bei dir, dass viel, selbst wenn man als Mädchen Haar dabei hat, wovon ich ausgehe, dass es bei mir natürlich in der Kindheit so war. Und wenn ich dann so den Verlauf bei mir selber zum Beispiel angucke im Kindergarten, ich habe nie gebastelt.
So.
Ne, basteln fand ich immer Katastrophe.
Ja,
oh Gott, wenn ich da sitzen musste und mich mit der Schere und dann darauf konzentrieren. Und also ich kann mich da noch richtig dran erinnern, dass ich das als Kind unfassbar ätzend und aversiv fand.
Ja.
Und ich war immer eher unterwegs, meistens mit den Jungs und habe wilde Sachen gemacht. Ne, klar, so Rollenspiele habe ich gerne gemacht, aber jetzt nicht so Vater, Mutter, Kind. Wir haben immer Captain Future gespielt und dann immer aus Wäscheklammern Pistolen gebaut und sind hintereinander hergerannt und solche Sachen. Und ich war auch ganz viel draußen als Kind und war immer mit den Jungs unterwegs, habe mit den Jungs Fußball gespielt und so. Ne? Also ich war immer eher so auf Auspowern. Ich habe super mega viel Sport als Kind gemacht, was, glaube ich, unbewusst die richtige Entscheidung war, weil das relativ gut ausgeglichen hat. Aber in der Schule bin ich tatsächlich ruhiger geworden. Mhm. Und da steht dann eher in meinen Zeugnissen auch, dass ich zu viel träume. Mhm. Aber ich war nie so ein Träumekind, weil da stand gleichzeitig auch, dass ich den Unterricht zu viel störe durch Quatschen, durch Eintreten für andere, wenn ich was ungerecht fand. Mhm. Also da stand dann sowas wie, Saskia tritt für die Belange anderer, aber mitunter auch für die eigenen sehr vehement ein. Mhm. Vierte Klasse. So. Was dann auch zur Konsequenz hatte, dass ich häufig Klassensprecherin war, also gerade in der Grundschule, weil ich eine ziemlich große Klappe hatte für ein Kind. Auf der anderen Seite habe ich mich selber aber eher so wahrgenommen, dass ich total schüchtern mich selber fand und ich auch schüchtern war und in bestimmten Kontexten dann überhaupt gar nichts gesagt habe und dann nur dabei gesessen habe und Lehrer mich aber irgendwie immer frech fanden. So, also das war so eine Spaltung, die war für mich immer total schwierig, weil ich mich selber eigentlich, ich bin vom Grundtyp her, würde ich sagen, tatsächlich eher introvertiert, aber in bestimmten Kontexten kickt das Haar halt voll rein und dann kann ich das auch nicht so richtig steuern, die Impulsivität. Ne? Wenn ich was ganz ungerecht finde oder nicht okay finde, da kann ich auch heute noch sehr vehement werden.
Ja. Naja, stimmt.
Und natürlich ist es so, um da nochmal auf die Schleife, auf das, was du gerade ursprünglich gefragt hast, zurückzukriegen. Natürlich ist es so, dass durch die Reaktion des Umfeldes man anfängt, Dinge anders zu machen oder sich dann bewusster zurückzunehmen.
Ja.
Ich habe für mich zum Beispiel irgendwann gemerkt, dass es nicht günstig ist, mich zuerst mit den Jungs anzufreunden. Weil die Mädchen sich dann gegen mich gestellt haben, vor allem dann so in Richtung Pubertät. Und so, dass ich dann zum Beispiel das für mich als Konsequenz mitgenommen habe, dass ich im Studium erstmal den Kontakt zu allen anderen Frauen gesucht habe. Ja. Und nicht, und die männliche Seite bei uns an der Uni, ich habe nie Kontakt zu den Jungs gesucht, weil ich die irgendwie toll fand oder so, sondern weil ich einfach von Kindheit an meistens mit Jungs gespielt habe, weil die einfach wilder waren als die anderen Mädchen. Ich hatte immer keine Lust, irgendwie zu Hause zu sitzen, mit Puppen zu spielen. Das habe ich nie gemacht. Also ich habe mit Autos gespielt, ich habe mit Playmobil gespielt, ich war draußen, ich war wild, ich hatte Unfälle mit dem Fahrrad, ich lauter so Zeug halt.
Ja. Grundsätzlich, was mir noch wichtig wäre, dass die Fachfrau das auch mal bestätigt. Also ich habe früher, bevor das ADHS bei der Lotta diagnostiziert wurde, immer gedacht, schändlicherweise, es ist ein Verhaltensschaden, sag ich jetzt mal ganz blöd.
Eine Störung.
Eine Verhaltensstörung, genau. ADHS ist eine Verhaltensstörung. Denn auch ich hatte natürlich nur diese Jungs im Kopf, die über Tisch und Bänke springen, die mitten im Unterricht aufstehen und singen und ja, so Störer einfach immer. Und erst als es dann bei meiner Tochter diagnostiziert wurde, habe ich mich natürlich mehr mit dem Thema beschäftigt und war wirklich tatsächlich überrascht, dass die Verhaltensstörung dann vielleicht zwar da ist, aber einfach resultiert aus dem ADHS, weil es ein biologisches, es hat eine biologische Ursache. Also es ist einfach tatsächlich biologisch und man hat auch herausgefunden, dass es das schon wirklich sehr, sehr, sehr lange in der Menschheit gibt. Aber die Natur sich ja anscheinend denkt, okay, es ist eigentlich ganz cool, wenn Menschen anders denken wie alle anderen, lassen wir es mal so. Denn normalerweise ist in Natur ja schon so, dass es Dinge, die verkehrt laufen, im Laufe der Jahrhunderte oder auch Jahrtausende ausmerzt in irgendeiner Form. Darum haben wir auch alle kein Stummelschwänzchen mehr und laufen auf zwei Beinen. Aber anscheinend denkt sich die Natur, es ist ganz gut, dass man auch sowas hat, dass man also eine andere Variante von Gehirnfunktionsmenschen hat, die Dinge vielleicht einfach anders angehen. Also das ist mir immer ganz, ganz wichtig, weil ich tatsächlich jetzt noch nicht mal bei mir selber, da kann ich mich vielleicht auch gar nicht mehr dran erinnern, aber natürlich bei meiner Tochter, die jetzt 11 ist, vor 3 Jahren, also die war so 8, als das diagnostiziert wurde und ich mich immer sehr viel damit, ich sag mal, Ja, ich musste mich sehr viel ärgern und war sehr viel traurig darüber, wie Menschen darauf reagieren. Auch Menschen im engeren Umfeld, die dann sagen, na ja, das ist alles eine Erziehungssache, du erziehst die nicht richtig. Grundsätzlich bin ich jemand, der schon ein Problem mit dem Wort Erziehung hat, das gebe ich zu. Aber ich wusste halt nie, warum ist das Kind so, wie es ist. Ich konnte es tatsächlich immer verstehen, da war ich selber aber noch nicht diagnostiziert. Habe nur mal gedacht, so, okay, ich finde das jetzt gar nicht so abwegig, warum die bestimmte Sachen so macht, wie sie sie macht, aber anscheinend sind sie ja verkehrt. Also habe ich natürlich immer gedacht, ich mache etwas verkehrt, ich erziehe das Kind verkehrt. Es ist mein Fehler, aber wenn man dann ja sagt, okay, es ist aber, das hat jetzt nichts mit Erziehung zu tun, es ist auch jetzt keine falsche Erziehung, dass die halt immer dazwischen quasselt. Und ich habe dann angeführt, es ist halt, kennst du dich damit aus? Man kriegt ja oftmals einfach auch Ratschläge von Menschen, die gar keine Ahnung davon haben, aber meinen sie zu haben. Und wenn ich dann sage, es hat eine biologische Ursache, du kannst es, das wächst dich nicht raus, du hast es dein Leben lang, du wirst damit geboren, es ist ganz, ganz, ganz krass vererbbar. Das ist nichts, was du irgendwie mit, ich nehme jetzt mal, keine Ahnung, ich trinke nur noch bestimmten Tee, ich nehme bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, ich ernähre mich nur noch in dieser Form. Das kann sicherlich auch die Symptome alle verbessern oder einen in eine richtige Richtung bringen. Aber man muss einfach sagen, das wird sich niemals rauswachsen. Es ist nichts, was irgendwann einfach weg ist, sondern man lernt in seinem Leben da einfach anders mit umzugehen.
Genau, das ist das Wichtige, ne? Dass der Umgang sich dann verändert. Das Problem ist natürlich ist es gut für ein Kind zu lernen, mit Impulsen umzugehen, auch für ein ADHS-Kind, ne? Das lernt es aber nicht dadurch, dass man dann das Kind dafür
bestraft.
Genau. Mhm. Bestraft oder sagt, du bist jetzt falsch, ja. Sondern das eben mit dem Kind zusammen einordnet und dann eben Strategien mit dem Kind zusammen entwickelt, wie das Kind lernen kann, das nicht so stark zu machen, weil das natürlich einer der Faktoren ist, für die man immer wieder negatives Feedback kriegt und was dann wieder zu emotionalen Folgeproblemen führt. So, insofern macht es schon Sinn, da als Eltern, sag ich, aufmerksam zu sein und nicht zu sagen, du, wir verstehen dich jetzt, du darfst hier so sein, wie du bist, sondern zu sagen, nee, du darfst natürlich bei uns jetzt so sein, wie du bist, aber wir müssen da trotzdem drüber reden, weil das in anderen Zusammenhängen schwierig werden könnte. Schule. Aber auch vielleicht mit Freundinnen, ne? Oder ähnlichem, oder mit Eltern von Freundinnen, die dann sagen, also jetzt lass doch mal, ne, da muss jetzt mal jemand anders auch mal was dürfen. Wieso stellst du dich jetzt hier so in den Vordergrund oder so? Da kriegt man ja auch manchmal von anderen Erwachsenen negatives Feedback als Kind. Und deswegen ist es schon wichtig, denke ich, wenn man bei seinem Kind den Verdacht hat, dass das so ist, dass das diagnostiziert wird, einmal für das eigene Verständnis als Eltern, was ist mit meinem Kind los, um das eben einordnen zu können, aber eben das Kind dann auch zu unterstützen, einen adäquaten Weg zu finden, damit umzugehen, der ja anders aussehen muss als der Weg bei einem neurotypischen Kind, wo das Problem vielleicht erstmal gar nicht auftreten würde. Und selbst wenn, natürlich muss jedes Kind, auch neurotypische Kinder müssen Impulskontrolle lernen und müssen eine Frustrationstoleranz aufbauen. Das ist aber bei einem ADHS-Kind was ganz anderes als bei einem neurotypischen Kind.
Ja, ja.
So, und da bringt dann eben Bestrafung überhaupt gar nichts. Ja. Belohnung interessanterweise aber auch wenig.
Weil, das ist halt auch irgendwann mal fertig, ne?
Bei ADHS-Kindern oder auch bei ADHS-Lern im Allgemeinen oder auch bei erwachsenen ADHS-Lerinnen und Rinnen, das ist, Belohnung funktioniert nicht gut. Also Belohnungspläne funktionieren da nicht so gut wie bei neurotypischen Menschen. Das heißt, man muss da einen anderen Weg finden, sich Anreize zu setzen. Und der beste Anreiz ist über eine innere Dringlichkeit. Also sich selber ein Motiv zu schaffen. Das kann über unterschiedliche Sachen laufen. Da können wir auch später nochmal eine extra Folge, denke ich, zu machen. Und das vielleicht auch mal als Projekt, wie wir angekündigt haben, dann zu machen, das vielleicht mal dann da so einzubetten.
Wir können mal so ein paar, oder wir können mal die Symptome, die wir hier aufgeschrieben haben. Ach, was ich noch vergessen habe, ist, also meiner Meinung nach, Suchtverhalten finde ich ganz, 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 also ganz stark. Da brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen, aber es fällt mir nur gerade auf, dass ich das nicht aufgeschrieben habe.
Ja, ist, ach so, du hast es nicht
aufgeschrieben. Nee, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber ich glaube,
das ist eine wichtige Sache, weil das natürlich einmal einen regulativen Aspekt hat, ne, also einen emotionsregulativen Aspekt.
Weil da habe ich gerade dran gedacht, also was von Belohnungssystem, das ist für mich Belohnungssystem, ist ganz viel
Suchtverhalten. Das ist ein Problem an der Stelle, weil eben das anders funktioniert bei ADHSlern als bei anderen Menschen.
Ja.
Und gerade jetzt in Bezug auf, je nachdem, welche Art von Sucht das ist, natürlich Sucht immer, wenn man etwas exzessiv macht, das Dopaminverfügbarkeit bringt.
Ja.
So. Plus, es ist eben einfach auch emotionsregulativ. Und wenn ich meine Emotionen besser reguliert kriege und mich dann besser fühle auch, weil ich zum Beispiel, weiß ich nicht, angenommen, ich grübel den ganzen Tag darüber nach, ob die Nachbarin jetzt sauer auf mich ist, weil ich irgendwie gemerkt habe, oh shit, ich habe die Mülltonne zu spät rausgestellt. Mhm. Wäre ja sowas, womit sich ADHSlerinnen gut lange beschäftigen können.
Ja.
Wenn man dann zum Beispiel 2 Gläser Wein trinken würde, dann wäre das nicht mehr so schlimm.
Richtig.
So. Das heißt, das hat einfach einen hohen regulativen Aspekt. Da brauchen wir jetzt nicht Alkohol zu nehmen. Da gibt es natürlich auch andere Drogen, in Anführungsstrichen, die da auch einen regulativen Aspekt hätten. Wenn wir jetzt eher so von Verhaltenssüchten ausgehen, Zocken, Glücksspiel, exzessive Dinge, exzessiver Sport.
Kaufsucht,
genau. Das gibt einfach eine hohe Dopaminverfügbarkeit. Mhm. Ne? Da hast du halt einfach den Dopaminlevel erhöht und dann ist einfach so das Gefühl, Hyperfokus, totale Konzentration, Rush, ja, also da geht es einem einfach dann ganz gut mit.
Ja.
So, und deswegen sind auch Verhaltenssüchte ein Thema, ne? Gerade bei Kindern zocken, ne? Exzessiver Multimedia-Gebrauch, Handy-Gebrauch, aber eben auch zocken. Ne? Also gerade das ist, glaube ich, was, wo viele Jungs, die früher die Zappelfilippe waren, heute dann sozusagen stillgestellt werden über PlayStation, Xbox und Co.
Ja. So, jetzt gehen wir aber mal eben gerade durch, weil ich habe sonst ein bisschen Angst, dass den Faden verlieren. Also,
Komisch.
Ganz oben habe ich aufgeschrieben, Zeitblindheit. Ja. Kennst du das? Oder hast du dich da im Laufe deiner beruflichen Jahre, die ja sehr, sehr nach ganz, ganz starken Zeitplänen immer funktionieren müssen, weil du hast Patient.
Genau.
Hast du dich da soweit schon, ich sag mal, selber über die Jahre reguliert?
Ja, ich habe da eine absolute innere, ich bin eher immer zu früh überall und ich bin immer absolut zeitmäßig ständig innerlich unter Druck, die Zeiten einzuhalten.
Ja.
Also ich eine Zeitblindheit, ich habe kein gutes Gefühl für Zeit. Also ich kann mich sehr in der Zeit verlieren.
Mhm.
Ne? Also zum Beispiel, dass wir jetzt hier schon wieder seit mehreren Stunden zusammensitzen heute, fühlt sich jetzt für mich nicht so an.
Ja.
Ist aber so. Und dann gibt es natürlich so an solchen Tagen, wenn ich jetzt runterkomme, dann sagt mein Kind hundertprozentig, ja, ist ja toll, dass du auch mal hier unten auftauchst, so nach dem Motto, ähnlich wie wahrscheinlich bei dir.
Mhm.
Aber was jetzt, sage ich mal, zu spät kommen oder solche Dinge angeht, das passiert bei mir nicht.
Richtig, weil du es gelernt hast.
Weil ich es gelernt habe und weil ich immer zu früh losfahre, damit ich eben in jedem Fall pünktlich da bin.
Genau.
Das heißt, wenn ich jetzt so eine Taktung habe, wie zum Beispiel in der Klinik, wo ich weiß, ich habe einen Termin von 11 Uhr bis 11.30 Uhr und um 11.30 Uhr habe ich den nächsten Termin in einem anderen Raum.
Ja.
Und ich weiß vorher, ich komme da nicht rechtzeitig hin, weil das einfach schon von der Logik her gar nicht
funktioniert.
Geht. Stresst es mich trotzdem unfassbar, weil zu spät sein für mich
grausig.
Furchtbar ist.
Ja, ich finde es auch ganz schlimm. Ich war heute bei dir auch eine Viertelstunde zu spät. Darum habe ich das gerade noch mal so explizit ansprechen wollen. Denn tatsächlich bin ich auch jemand, der es hasst, wenn jemand zu spät kommt. Und solange ich kein Kind hatte, hat das auch alles wunderbar funktioniert. Aber wenn man dann ein ADHS-Kind hat, dem man gerade sagt, bitte mach doch unten schon mal das Frühstück fertig und das Kind geht los und hat quasi nach 2 Metern schon wieder vergessen, warum es überhaupt losgelaufen ist, dann funktioniert das leider nicht mehr so gut, was dazu führt, dass wenn ich dann alleine zu Hause bin und irgendwie in irgendeiner Form noch fremdbestimmt bin, weil ich für das Kind irgendwas tue oder mich da um irgendwas kümmere, dann komme ich tatsächlich auch zu spät und das nervt mich kolossal. Ich finde es ganz, ganz gruselig, denn ich bin mit einer Mutter aufgewachsen, die 1000%ig auch ADHS hatte, auch wenn man es jetzt nicht mehr nicht mehr diagnostizieren kann, weil sie einfach nicht mehr unter uns ist. Aber meine Mutter ist Zeit ihres Lebens immer, einfach immer zu allem zu spät gekommen und war immer unfassbar gestresst. Und nachher war es wirklich so schlimm, dass wir ihr falsche Uhrzeiten gegeben haben. Wenn irgendwas anstand, irgendein Fest oder sowas, haben wir immer gesagt, ja, wir treffen uns um 4, damit sie einfach irgendwann um 5:30 tatsächlich dann auch mal da ist. Also wir haben ja bewusst dann schon andere Uhrzeiten angegeben. Und mein Vater hat das zum Beispiel auch so krass übernommen, der ist grundsätzlich überall eine halbe Stunde zu früh. Weil den das auch immer so getriggert hat, dass meine Mutter wirklich immer zu spät dran war. Und ich selber ärgere mich sehr darüber, dass ich oftmals, wenn das dann darum geht, dass einfach ich auf Lotta warten muss, weil wir, keine Ahnung, zum Pferd fahren oder zu irgendeinem Termin müssen. Und es ist, das Kind einfach wirklich keine Idee hat, was 5 Minuten sind. Ob 5 Minuten 5 Minuten sind und wirklich nur 5 Minuten oder ob 5 Minuten jetzt 25 sind. Das kann die nicht beurteilen. Da hat die keinerlei Gefühl für. Und sie verliert sich dann komplett darin, dass sie ihre Gedanken, die sie gerade hat, ständig hinterher rennt und jeden Gedanken irgendwie einfängt und dann möchte sie jetzt aber nicht die Zähne putzen, sondern ein Bild malen und dann macht sie das auch einfach, obwohl sie sich eigentlich zum Beispiel für die Schule morgens fertig machen muss.
Also ein bisschen, wo ich das jetzt so im Erwachsenenalter habe, ist, habe ich jetzt schon länger nicht mehr gehabt, aber wenn ich in einer Beziehung bin und jemanden länger nicht sehe, aus Gründen, die man als Erwachsener haben kann, weiß ich nicht, Fernbeziehung oder. Das ist für mich total schrecklich, weil ich da dann vom Gefühl her, okay, jetzt ist Sonntagabend.
Dauert viel länger.
Ja, alles. Genau. Mhm. Es ist Sonntagabend, wir verabschieden uns und sehen uns erst nächste Woche Freitag wieder.
Ja.
Dann ist das für mich vom Gefühl her so, oh nein.
Oh mein Gott.
Ne? Ich habe ganz viele Gefühle, Emotionen und möchte irgendwie das auch Dinge mit dieser Person teilen.
Ja.
Und dann fühlt sich das ewig lange an,
wo
dann andere sagen, hä, das sind doch jetzt nur die paar Tage, du bist doch die ganze Zeit beschäftigt. Nee, ich bin dann die ganze Zeit im Kopf damit beschäftigt. Oh nein, das ist jetzt ganz lang und kann mich dann gar nicht mehr auf das fokussieren, was ich eigentlich tun will, sondern warte dann die ganze Zeit. Also ich bin ganz schlecht im
geduldig sein.
Ja, dann im auch noch. Genau, also das ist vielleicht das eher, ne, dass ich dann nicht Geduld habe an der Stelle und dass ich dann eben mein Dopamin haben will sofort und dann etwas dann aufzuschieben, diese Belohnung aufzuschieben.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja dann deine Belohnung.
Ist ein Belohnungsaufschub eigentlich, ja, das stimmt. Und das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das kann ich überhaupt nicht. Ja, also das ist dann ganz furchtbar. Dann beschäftige ich mich die ganze Woche damit, oh, ich habe jetzt Liebeskummer, ich vermisse den jetzt so. Und anstatt dann einfach meine Sachen zu machen, so wie ich die jetzt mache, ne, also ich bin jetzt seit relativ langer Zeit Single, ich glaube seit 8 Jahren.
Ja. Also durch diese schlimme Phase bist du jetzt auch sehr lange nicht mehr.
Nee, aber ich merke halt für mich, dass es mir viel besser geht mit dem Single-Sein, weil ich nicht die ganze Zeit damit beschäftigt bin, da eben genau diese ganzen Gefühle zu haben, dann andere Dinge, über die wir gleich noch sprechen, da auch mich mit zu beschäftigen. Also, oh, mag der mich denn jetzt wirklich? Bin ich gut genug? Habe ich wieder irgendwas gemacht, was vielleicht komisch war? Gerade so am Anfang von der Beziehung, wenn man jetzt keine lange Beziehung hat. Ne?
Was eigentlich ist echt anstrengend, ne?
Ist voll anstrengend, voll anstrengend. Also, deswegen fühlt sich jetzt diese 8 Jahre Single sein für mich, also wenn ich das so manchmal Leuten erzähle, dann sagen die, oh, ist ja voll lang, vermisst du da nichts und so, wo ich mir dann so denke, nee, weil ich lebe irgendwie sehr friedlich in mir und kann meine Sachen machen und habe nicht das Gefühl die ganze Zeit, ich muss noch 1000 andere, also außer mein Kind natürlich, aber 1000 andere Sachen an jemand anderen, der mir sehr nah ist, die Gefühle von jemand anderem, der mir sehr nah ist, einmal mitregulieren, wenn es dem nicht gut geht.
Auch einzuordnen.
Ja, einordnen, die ganze Zeit den fühlen zu müssen. Oder wenn der dann eben nicht da ist, nicht fühlen zu können, nicht zu wissen, wann, also ich kann das, also ich bin da nicht Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, bewusst, ehrlich gesagt. Aber
ach, guck mal, das ist doch schön.
Ja, also, es ist tatsächlich so, dass nachdem ich so ein bisschen beziehungsentzogen war, dass ich das auch nicht mehr wirklich gesucht habe.
Hm. Ja.
So. Und ich
mich. Und was, das ist total, total okay.
Ja, und ich fühle mich voll, also ich fühle mich tatsächlich auch nicht einsam.
Ja.
Ne?
Ja.
Obwohl ich alleine bin, fühle ich mich nicht einsam. Sehr ich fühle mich mit mir selber
im Rein.
Ja, im Rein.
Mit so dem ganzen Gedöns, den man so hat.
Ja.
Den man aber
also ja, gut, damit fühle ich mich nicht mit einem im Rein, aber so mit mir selber, ja. Ne? Also, ja. dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwas mit jemand anderem teilen oder ich brauche jetzt jemanden, um ganz zu sein. Ich fühle mich mit mir selber ganz.
Ja, das ist ja sowieso etwas, was eigentlich jeder fühlen sollte. Tun leider die meisten nicht.
Ja, aber ich kann mich mit mir selber schlechter ganz fühlen, wenn jemand anders dabei ist. Hm. Es ist echt so. Hm. Es ist krass.
Ja. Okay. Passt die Objektpermanenz ganz gut zu.
Genau, das habe ich aber tatsächlich im Fall von Beziehungs... Also, wenn ich mit jemandem in einer Beziehung bin und verliebt bin, habe ich das schon, dass ich die ganze Zeit an den denke.
Ja, weil da jetzt wieder was anderes zu passt, nämlich finde ich gerade nicht auf der Liste. Doch, ja, weiß ich nicht. Also, ich glaube, dass... Doch, nee, auch nicht.
Bleiben wir bei der Objektpermanenz.
Ja, genau.
Also, ja. Das ist ein relativ häufiges Symptom bei ADHSlern, dass Dinge einfach nicht mehr existieren, wenn man sie nicht mehr sieht.
Richtig.
Aber auch persönlich.
Genau. Das Schlimmste ist einfach, also klar, wenn man etwas, ja, wenn die Mülltonne da steht und man sie nicht sieht, vergisst man sie. Das ist ja jetzt auch, das ist okay, es ist ja nur eine Mülltonne. Aber ich habe immer wieder festgestellt, tatsächlich bei mir selber, und es macht mir wirklich nach wie vor immer ein sehr, sehr schlechtes Gewissen, dass wenn ich auch im Freundeskreis nicht permanent mit Menschen zu tun habe, vergesse ich sie komplett.
Ja.
Dann fallen sie mir wieder ein durch irgendwas, weil ich, keine Ahnung, bei WhatsApp irgendwie so runterscroll und denke so, ach du Scheiße, da hast du dich ja auch schon bestimmt ein halbes Jahr nicht mehr gemeldet. Großer Gott, wie unangenehm. Und dann wird es auch so unangenehm, dass man denkt, na, da muss ich halt jetzt aber auch, jetzt muss ich mich da jetzt aber auch erstmal auch nicht melden, weil es unangenehm ist. Aber tatsächlich ist das irgendwie ganz eigenartig, dass man Menschen komplett vergessen kann. Und man meint es gar nicht böse, es ist einfach nur, weil sie nicht permanent irgendwie präsent sind.
Genau.
Also ich finde das ganz schräg.
Das ist tatsächlich aber etwas, was auftreten kann. Also dass die fehlende Objektpermanenz, die hilft halt auch beim Prokrastinieren.
Mhm.
Ne? Weil, weiß ich nicht, wenn ich eine Rechnung kriege.
Ach.
Dann liegt die an einer bestimmten Stelle bei mir in der Küche.
Dann und kommt guckt halt, sich einfach weg.
So, dann liegt da irgendwann die nächste Rechnung drauf, dann liegen da irgendwann andere Blätter drauf, dann liegen da nochmal Rechnungen drauf, dann liegen da irgendwelche Sachen aus der Schule drauf. Ich habe das dann überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm, dass diese Rechnung da liegt. Die existiert für mich nicht.
Genau,
mehr.
Es ist ja nicht einfach so, dass man das nicht. Also es ist ja nicht so klar, man vergisst schon mal was, aber es ist einfach, es ist nicht existent.
Sie existiert für mich nicht mehr. Dann gibt's den Tag, also ich gehe sehr ungern zum Briefkasten, weil ich jeden Tag antizipiere.
Mach das auch nicht gern, was muss der Jojo immer machen?
Ich muss es ja selber machen. Ich antizipiere aber jeden Tag, also beziehungsweise manchmal mache ich auch nicht jeden Tag den Briefkasten, aber jeden zweiten Tag schon. Aber ich antizipiere eigentlich jeden Tag, dass da irgendeine Mahnung drin ist, weil ich wieder irgendwas vergessen habe.
Ja.
Und dann liegt die Mahnung da, dann kommt dann das verschiebe ich dann im Kopf in, da kann ich mich jetzt gerade emotional nicht mit beschäftigen, dann liegt die da erstmal und dann kommt wieder die fehlende Objektpermanenz, dann ist sie auch wieder aus meinem Kopf raus.
Genau.
So, da kommt irgendwann die zweite Mahnung und dann habe ich vielleicht so einen hohen Dringlichkeitsdruck in mir, dass ich das dann direkt mache.
Mhm.
Wenn ich es nicht direkt mache, kickt wieder die fehlende Objektpermanenz rein.
Ja.
Ne? So. Und so kann ich dann relativ leicht prokrastinieren, weil meine Mutter versteht das zum Beispiel immer nie. Wie kannst du denn wissen, dass da die Rechnung liegt und die nicht bezahlen? Ja, aber ich weiß ja gar nicht mehr, dass da die Rechnung
die
liegt.
Ist doch gar nicht da.
Die ist nicht da.
Die ist nicht da. Was, da so. Gibt es doch gar nichts nicht zu verstehen.
Natürlich ist die am Anfang, wenn ich dir so einen Briefkasten geholt habe, selbst wenn ich sie nicht aufmache, weiß ich, was drin ist, wenn ich den Absender sehe, ne, weil ich mache die dann auch manchmal gar nicht erst auf, um mich damit nicht zu konfrontieren. So, das reguliere ich dann emotional so weg, dass ich sage, das mache ich später. Das ist dann so klassische Prokrastination. Und dann kickt, wie gesagt, die fehlende Objektpermanenz ein und dann weiß ich gar nicht mehr, dass die da liegt.
Genau.
So. Ja. Und dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen, weil dann geht es mir eigentlich ganz gut, weil
es gibt sie ja nicht.
Die existiert nicht.
Richtig.
So. Genau. Ja. Genau, so funktioniert das leider auch manchmal mit Menschen.
Ja, ja, es ist schräg. Es tut mir auch immer wahnsinnig leid. Also für jeden, der sich da jetzt gerade angesprochen wieder so, es ist keine Entschuldigung, es ist einfach nur eine Erklärung.
Genau.
Gedankensprünge steht da als nächstes. Ja, das verstehen wir nicht.
Habt ihr auch noch nicht gemerkt, dass wir dazu neigen, ne? Also das ist leider etwas, was bei ADHS, ja, das ist das mit dem, was wir zu Anfang gesagt haben, ne? Also das
schon wieder vergessen habe. Was haben wir denn so?
Mit dem Karussell.
Oder das Karussell, ja, danke.
Ich bin daran gewöhnt, innerlich an Dingen auch festzuhalten, weil ich das natürlich in meiner während meiner Arbeit auch muss.
Ja.
Weil natürlich ist es auch so, dass PatientInnen einen manchmal auf Nebenschauplätze führen.
Mhm.
Da ist es mir früher ganz oft passiert, dass ich dann auf den Nebenschauplatz mit eingestiegen bin und dann irgendwann am Ende der Sitzung gedacht habe, da wollte ich doch gar nicht hin.
Ja.
So, das heißt, im Beruflichen kann ich das mittlerweile relativ gut, weil ich das dann merke und dann sage, haha, da geht's jetzt zum Nebenschauplatz. Ich schreibe mir dann aber schnell als Schlagwort das auf, was wir eigentlich besprechen wollten.
Also wenn ihr schon mal wissen wollt, was die Psychotherapeuten die ganze Zeit eigentlich aufschreiben, das machen die nur, weil die alle ADHS haben und sonst vergessen,
worum es geht. Das ist das, was ich aufschreibe. Ich schreibe mir dann Gedankenstütze auf und sage dann irgendwann, ja, das ist ja schön und gut, aber wir waren ja da bei dem und dem Thema.
Ja, ja.
Lassen Sie uns da doch nochmal zurückgehen.
Ja.
Und das ist aber ganz wichtig für mich gewesen, das zu erkennen, weil ich eigentlich jemand bin, der sich von Gedankensprüngen auch von anderen schnell anstecken lässt. Und ich gehe dann auch vom Höcksken zum Stöcksken mit. Und dann bringt das aber beruflich den PatientInnen nicht so viel.
Ja, nee. Das stimmt. Ja, das ist... Also ich stelle das bei mir tatsächlich auch mal wieder fest, dass ich beruflich und privat da doch sehr unterschiedlich ticke, weil ich mich einfach im Beruf ganz, ganz arg zusammenreiße.
Ja.
Weil es einfach muss, sonst verdiene ich kein Geld, sonst kriege ich keine Aufträge. Also wenn ich nicht gut arbeite, wäre ich jetzt wahrscheinlich auch nicht da, wo ich bin.
Ja.
Das ist ja schon extrem wichtig. Und da habe ich dann diese Dringlichkeit zu wissen, okay, nimm dein Gehirn zusammen und versuch dich da jetzt drauf zu fokussieren. Also auch so Dinge, die ich dann gar nicht mag, wie Unterlagen bei den Ämtern anfordern. Boah, ich hasse es wie die Pest. Aber ich kann sonst kein Exposé schreiben, ich kann eine Vermarktung nicht beginnen, also muss ich das machen. Und dann funktioniert das auch ganz gut. Aber die Gedankensprünge im Kopf sind halt einfach bei mir dieses Karussell. Und wenn ich dann meine Tochter, die mir dann sagt, ich muss jetzt, also dieses klassische Unterbrechen hat ja auch viel damit zu tun, mit diesen Gedankensprüngen, zumindest glaube ich bei meiner Tochter ist es auf jeden Fall so, sie sagt das auch selber. Ich muss das jetzt erzählen, ich muss das jetzt loslassen, ich muss das rauslassen. Du musst das jetzt wissen, was ich gerade in meinem Kopf habe, denn sonst ist der Gedanke ja wieder weg.
Das ist das eine, aber das andere ist die Impulsivität, ne? Weil sonst könnte man es auch kurz zurückstellen und daran innerlich versuchen festzuhalten oder eben eine Strategie zu suchen, das aufzuschreiben. Sie kann ja schreiben.
Ach, das macht doch viel zu viel Arbeit.
So, ne? Aber im Grunde, das ist eine Mischung, ne? Aus eben diesem Gefühl, wenn ich es jetzt nicht sage, dann ist es weg.
Ja.
Ne? Und daraus dann eben in diese Impulsivität übergehen, weil es ist jetzt so wichtig, dass ich sofort sagen muss.
Ja.
Und das ist Impulsivität.
Ja, das ist dann so, ich unterbreche das jetzt. Also ich unterbreche dich, ne? Also es geht uns ja jeden Tag, also mein Mann und ich, wir unterhalten uns und meine Tochter labert einfach permanent dazwischen. Man kann sie mittlerweile auch darauf hinweisen und dann sagt sie, okay, sie sagt dann aber auch, ich versuche es. Aber ganz oft sagt sie auch, aber wenn ich es jetzt nicht quitt bin, also wenn ich es euch jetzt nicht sage und wenn ich jetzt nicht sage, was mir gerade durch den Kopf geht, dann ist es einfach weg. Ich möchte aber nicht, dass der Gedanke weg ist. Also genau. Muss er jetzt raus.
So, aber da ist es dann manchmal trotzdem die Frage, ob der Gedanke jetzt wirklich wichtig war.
Für sie ist das wichtig.
Für sie ist es wichtig, ja. Aber dass sie dann auch lernt eben, das hat, wie gesagt, das hat auch was mit Impulsivität zu tun. Ne? Also nicht nur, es gibt natürlich wichtige Gedanken, zum Beispiel, Mama, ich muss dir noch sagen, dass wir morgen für die Schule eine neue Schere brauchen.
Das sind ja die Sachen, die dann nicht erzählt werden.
So, genau. Dann wäre es ja okay, wenn man dann, ne, wenn sie dann in der Abwägung der Wichtigkeit sagen würde, nee, das muss ich jetzt sofort sagen, sonst vergesse ich das wieder. Ja. Aber wenn sie dann erzählen möchte, dass die Ursteinkrebse irgendwie irgendwas Lustiges in dem Gefäß gemacht haben, das hat einfach in dem Moment eigentlich, für sie hat es eine Wichtigkeit, aber es hat eigentlich keine wirkliche Wichtigkeit für den Großkontext. Ja. Und da ist es natürlich schon wichtig zu lernen, den Impuls erstmal wahrzunehmen, dass es ein Impuls ist und dann eben, ob ich den auch sofort mitteilen muss.
Ja. Na? Aber ich bin erwachsen. Ich mache das wahnsinnig gerne. Also mein Mann kriegt die Krise, weil ich den immer unterbreche, weil ich ja immer meine, ich weiß genau, was er sagen will.
Ja, das ist ein Problem.
Ach, den Satz kann ich auch für dich beenden, gar kein Problem. Ich spreche das mal, wo der dann immer sagt, kannst du mich einfach mal aussprechen lassen? Und wenn der das dann so sagt, da könnte ich den immer hauen. Da denke ich immer so, also ich habe ja mittlerweile jetzt auch, also wenn man dann weiß, was das Problem mit dem Gehirn ist, sprich, wenn man dann weiß, man hat ADHS, dann muss ich sagen, ich habe jetzt auch wirklich gelernt zu sagen, ah ja, okay, entschuldige bitte, natürlich darfst du aussprechen. Das hätte ich vorher, wäre ich einfach nur ausgerastet, wie der Media jetzt hier diesen Satz wieder vors Gesicht knallen kann. Da wäre ich einfach nur ausgerastet. Mittlerweile sage ich, ah ja, du hast recht. Bitte sprich weiter. Und stelle dann sehr oft fest, ach scheiße, der will ja doch was ganz anderes sagen, als ich jetzt gerade gemeint habe. Ne? Also dieses, das ist auch so ein klassisches Ding, ne? Man meint, man kann die Sätze der anderen einfach zu Ende sprechen, weil man ja der Meinung ist, man weiß ganz genau, ich weiß ganz genau, was du sagen willst. Naja, immer stimmt es halt auch nicht. Ne?
Nee.
Ah, doof.
Nee. Vor allem ist das natürlich auch dann ein Problem, weil natürlich hat der andere auch ein Recht darauf, seinen Satz zu Ende zu sprechen.
Ja, doof, ne?
Ne? So. Also insofern ist das dann ungünstig. Plus, wenn ich sage, ich weiß, was du denkst, das ist natürlich auch ein Überstülpen von...
Ja, komm, der ist groß.
Omnipotenzfantasie an der Stelle, weil natürlich weiß man nicht unbedingt...
Nein, ich möchte ihm das natürlich auch nicht absprechen. Aber das ist das, was sie am Anfang meinte. Es ist, oder in der ersten Folge, ich weiß gerade gar nicht mehr. Es ist für Menschen, die kein ADHS haben, mitunter sehr schwierig, dann mit solchen Menschen klarzukommen. Und wenn man so strukturiert ist wie mein Mann und der hat dann so zwei so ADHS-Hühner zu Hause. Also es tut mir oftmals auch sehr leid. Noch nicht so lange, aber mittlerweile tut es mir oft leid. Und ich habe ganz, ganz viel Mitleid mit ihm.
Aber der hat sich...
Er hat sich mich ja ausgesucht.
Genau.
Und ich glaube, dass das auch unter anderem unterbewusst der Grund war, weil ich ja vielleicht ein bisschen anders bin als alle anderen Mädchen.
Ja, wahrscheinlich mochte er die Lebendigkeit schon auch gern.
Ich fühle mich gar nicht so lebendig. Ich meine mal, ich wäre gar nicht so lebendig, aber ich höre immer wieder, ach ja, du bist ja auch immer so, ja doch, ich habe das auch schon mal gemerkt mit dem ADHS, dass du das haben könntest, weil du bist ja immer so quietschig und so, what? Ich bin quietschig. Übrigens habe ich dir das erzählt, unsere alte Schulfreundin Eva hatte mir das gesagt. Ja, du warst ja immer früher schon so quietschig und so. Und ich war mittelmäßig erschüttert und entsetzt, wie sie sagen kann, ich bin quietschig. Wahrscheinlich sitzen da jetzt so ein paar von unseren Zuhörern, die uns kennen und sagen, selbstverständlich, schon immer so gewesen. Ich weiß es nicht. Wir schweifen schon wieder ab.
Genau. Lass uns mal einfach zum nächsten Punkt überleiten. Das wäre dann für heute, denke ich, auch der letzte Punkt erstmal.
Ja.
Innere Unruhe.
Kennen wir nicht.
Das ist noch wieder. Nie gehabt.
Ja, also grundsätzlich ist auch das ja was sicherlich viele sagen, die jetzt kein ADHS haben. Hat man halt schon mal. Ne?
Ja.
Aber der Unterschied ist einfach, dass man es einfach dauerhaft und immer hat, auch in verschiedenen Abstufungen. Aber diese grundsätzliche innere Unruhe ist einfach permanent und dauerhaft vorhanden. Darum ist das, was ich immer sage mit den Radiosendern, ist einfach dieses...
Ja.
Also das war so ein Moment, wo ich die Medikamente angefangen habe, wo ich gedacht habe, geil, so ist das also. Es sind einfach nur noch drei Radiosender. und nicht mehr 137.
Bei mir gibt es unterschiedliche andere Möglichkeiten, auch die innere Unruhe loszuwerden.
Also echt? Kannst du meditieren?
Ja.
Nein!
Doch.
Ey, das ist für mich ein Rätsel, wie man sowas kann.
Doch. Also ich kann auch, also so Achtsamkeit hilft mir gut. Es ist auch etwas tatsächlich, was bei ADHSlerinnen durchaus sinnig ist, da einen Fokus hinzulegen. Also es gibt wirklich so Gruppentherapien, da gibt es dann auch wirklich einfach Achtsamkeitsgruppen für ADHSler. Das ist aber gar nicht so das Primäre, wo ich die innere Unruhe loswerde, sondern es sind entweder extreme Stimuli, die ich jetzt nicht näher eingehen möchte, und dann auch noch sowas wie Hyperfokus. Ne? Mhm. Also wenn ich im Hyperfokus bin, dann habe ich keine innere Unruhe.
Ja.
Die spüre ich dann nicht.
Ja.
Weil im Hyperfokus fühle ich mich nicht.
Mhm.
Wenn ich im Hyperfokus bin, dann weiß ich nicht, wie geht es mir, was ist gerade mit mir, was aber nicht gut ist. Ne? Also das ist kein probates Mittel, aus der inneren Unruhe rauszukommen, einfach den Hyperfokus dagegen zu setzen, weil dann passieren kann, dass danach ein totaler Crash in eine völlige Erschöpfung kommt.
Ja.
Weil, also das hatte ich gestern zum Beispiel erst, ich habe gestern völlig crazy gearbeitet. Da habe ich keine innere Unruhe. Dann sitze ich aber danach im Auto und drehe völlig innerlich durch und denke dann so, wow, zu viel, zu viel, zu viel. So, da komme ich nach Hause. Dann habe ich mir gedacht, ja, ich muss jetzt was zum Ausgleich machen. Dann habe ich mir den Hund geschnappt und bin dann aber nicht unsere normale Runde gegangen, einfach mal so wusa, ne, bewusst, achtsam mit dem Hund spazieren gehen, sondern nein, dann bin ich weiter in meinem Übertreibemodus gewesen und bin dann über eine Stunde mit der Gassi gegangen, riesengroße Runde. Ich hatte am Ende vom Tag 17.000 Schritte. bin fast 10 Kilometer gelaufen an dem Tag insgesamt und bin völlig erschöpft auf der Couch kollabiert. Ja, also wirklich kollabiert. Und heute Morgen bin ich mit völlig verspanntem Körper aufgewacht. So, und das ist dann einfach auch nicht, also da ist dann eher so das Thema, da eine Balance zu finden. Ne? Also innere Unruhe ist auf jeden Fall, denke ich, ein großes Thema. Aber ich habe das tatsächlich, wenn ich so im Hyperfokus bin, gar nicht. Oder eben bei ganz starken Stimuli habe ich die auch nicht. Wo ich die habe, ist so im Alltag oder wenn ich Sachen vorbereiten soll, privat. Ne? Also ich fahre nächste Woche in Urlaub. Das ist etwas, was ganz furchtbar ist. So, weil das sind dann 200 Millionen Radiosender gefühlt an. Oh, ich muss noch daran denken und dann muss ich noch das einkaufen. Wie schaffe ich das denn überhaupt? Oh nein, ich muss auch noch die Rechnung bezahlen. Scheiße, das hatte ich ja auch noch nicht gemacht. Ja. Jetzt muss ich aber noch eine Wäsche waschen. Ich habe kein Waschmittel mehr. Scheiße. Ah, ich muss zu DM. Ja, aber wann soll ich das denn machen? Ich habe keine Zeit, zu DM zu fahren.
Ja,
so geht das dann. Ja. In einem Fort. Ja. Und das ist natürlich, dass man da nicht entspannt und ruhig innerlich ist, kann man sich ja vielleicht ein bisschen vorstellen.
Ja, stimmt.
Also ich merke das jetzt richtig, wie es summt in mir.
Es
summt.
Ich habe halt immer das Problem, dass ich nie abschalten kann. Aber wo du das jetzt gerade sagst, wenn man in diesem Hyperfokus ist, dann ist das tatsächlich so. Und darum findet man das, glaube ich, dann auch so geil.
Ja.
Wenn ich zum Beispiel ein Homestaging mache. Also ein Homestaging ist dann... wer das jetzt nicht kennt, wenn ich Immobilien verkaufe und die sind leerstehend, dann werden die eingerichtet von mir für die Dauer der Vermarktung, weil das einfach geil ist, weil ich es einfach kann und weil ich es einfach viel besser und schneller verkaufe. So, das war so ein kleiner Werbeteaser jetzt hier. Jedenfalls, wenn dann...
Sandra macht das echt toll. Ehrlich, sie hat mein Haus ganz schnell verkauft. So.
Wenn dann so ein Haus da steht, dann ist das leer, dann kommen die Möbel, werden geliefert, dann ist das ganze Haus in einem Chaos. Es steht alles überall. Ich habe unfassbar viele Kisten da stehen aus meinem Lager mit den ganzen Deko-Accessoires, die Möbel. Das sind dann die größeren Möbel, die lasse ich dann liefern von einer Firma, die darauf spezialisiert ist. Das ist dann aber so Sofa, Bett, große Tische, whatever. Also all Sachen, die ich jetzt selber nicht tragen kann. So, und dann fahren die alle wieder weg. Und dann stehe ich da ganz alleine in dem Haus. Und dann muss ich alle Räume einrichten. Und das mache ich dann so lange, bis ich komplett fertig bin. Da gibt es auch keins, ich mache das morgen weiter. Das gibt es nicht. Es muss an dem Tag fertig werden. Und wenn das bis nachts 2 Uhr dauert, dann dauert das so lange. Und dann wird nichts getrunken, es wird nichts gegessen, es wird niemand angerufen, es wird niemand Bescheid gesagt, weil ich dann so da drin sitze. Mein Mann kennt das mittlerweile, der ist dann so nett, ruft mich an und sagt, ich bring dir mal ein Brötchen vorbei und hast schon mal einen Schluck Wasser getrunken oder ich bring dir einen Kaffee. Und der fragt aber auch gar nicht mehr, wie lange willst du noch machen, weil der weiß, die hört ja nicht auf, bevor sie nicht fertig ist. Also ich kann dann wirklich nicht, ich kann auch nicht einfach sagen, so ich stelle jetzt einfach die großen Möbel hin, ich hänge die Vorhänge auf und den Rest mache ich morgen. Das funktioniert nicht. Aber das ist so schön. Das ist echt, das ist schön. Das ist, ja, tatsächlich kann man dann abschalten.
So, und wie ihr seht, sind dann da untereinander die ganzen Symptome, habt ihr jetzt ja schon gemerkt, in dem, wie wir reden, sind irgendwie immer miteinander verknüpft.
Ja,
das stimmt. Das eine bedingt manchmal das andere, ja. Oder eben der Hyperfokus macht die innere Unruhe besser, aber hat eben andere negative Seiten.
Nicht essen und trinken.
Genau. Ja, gestern bei diesem crazy Tag.
Konntest du auch nichts, ne?
Nee, ich habe aber auch nicht dran gedacht.
Ja.
Du denkst dann ja wahrscheinlich auch nicht dran,
nein,
oder?
Nein.
Weil es war dann tatsächlich so, dass ich dann um 2 da dran, also da hätte ich eigentlich Feierabend gehabt, habe ich dann da dran gedacht, mein Kind anzurufen, um zu sagen, dass ich noch mindestens bis 3 in der Klinik sitze. Und habe dann mein Handy aus der Tasche geholt, um die Nummer von meinem Sohn mir rauszusuchen. Und dann, als ich in meine Tasche geguckt habe, ist mir dann halt meine Brötchenbox in die Hand gefallen. Und dann habe ich gedacht, ach ja, ich hatte ja auch ein Brötchen dabei.
Ja.
So, habe ich auch die ganze Zeit, ich habe den ganzen Tag bis dahin nichts gegessen. Mhm. Ich habe wohl daran gedacht, weil ich das glücklicherweise mir morgen schon rausgestellt habe, mein Tee, den ich von zu Hause mitgebracht habe. Wenn ich den nicht von zu Hause mitgebracht hätte, hätte ich auf den ganzen Tag nichts getrunken.
Ja.
So, den hatte ich dann auf meinem Schreibtisch stehen und den habe ich dann zu Einzelgesprächen, habe ich den dann mit an den Tisch genommen und habe gesagt, erlauben Sie, wenn ich da zwischendrin ab und zu mal nippe, sonst komme ich da überhaupt nicht zu trinken. Finde dann auch immer alle okay. Aber deswegen, also ich vergesse das dann auch total. Ne? Und das ist nicht gut.
Nee, das ist nicht gut, das ist richtig. Bei mir hat das natürlich auch noch andere Hintergründe, aber grundsätzlich ist so dieses im Hyperfokus Essen und Trinken vergessen, kann halt auch zu Essstörungen führen. Und von daher, ist nicht gut. Fertig. So.
So.
Ja, ich denke, wir sollten jetzt mal Schluss machen, denn auch mir ist gerade eingefallen, wie spät es ist und dass mein Kind alleine zu Hause sitzt, die eventuell auch jetzt mal langsam wieder Hunger haben könnte.
Ja, vor allem da merke ich auch, dass ich auch schon wieder Hunger habe.
Ja, ich habe auch bin gerade auch echt arg unterzuckert.
Genau. Wir hatten nämlich keine Brausebonbons, weil Sandra die Brausebonbons vergessen hat.
Ja.
Aber das ist völlig in Ordnung.
Extra welche
Zucker gekauft. Ist auch nicht gut. Da werden wir uns auch ein anderes Mal drüber unterhalten.
Können wir
ich
das
bin so
machen?
Ein Spielverderber,
ja, genau.
Oder?
Können wir das so machen, dass das Thema Sandra mag aber Alkohol und Sandra mag aber Zucker. So, das irgendwie einfach mal unter den Tisch fallen lassen.
Saskia mag auch Kohlehydrate. Aber trotzdem müssen wir darüber reden, was daran kritisch ist.
Ja.
Das wird sicherlich irgendwann in den nächsten Folgen kommen. Beim nächsten Mal auf jeden Fall weiter nochmal mit diesen Alltagssymptomen, wo ihr euch sicherlich an der einen oder anderen Stelle dann auch wiederfinden könnt.
Mhm.
Schreibt uns doch mal in die Kommentare auf Insta bei Dachbodengespräche, ob ihr von den Sachen, über die wir heute so erzählt haben, ob ihr euch da wiedergefunden habt. Würde uns voll interessieren und wir freuen uns auf den Austausch mit euch.
Gut.
Bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.